Guten Morgen, ich predige über den letzten Vers, der vorhin vorgelesen wurde. Allerdings vorhin war das die Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Bei mir klingt der letzte Vers ein bisschen anders. Das ist die Zürcher Bibel, Lukas 14, Vers 33. So nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. So nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Frage an Sie, wie viele Prüfungen haben Sie schon gemacht in Ihrem Leben? Ja, käme natürlich ein ganzer Berg zusammen, von irgendwelchen schulischen Dingen über Führerschein und was weiß ich, berufliche Dinge oder vielleicht eine Jägerprüfung oder sonst etwas anderes. Das meiste von diesen Prüfungen waren Abschlussprüfungen. Man hat etwas erarbeitet und musste nachweisen, das kann ich. Aber es gibt auch Aufnahmeprüfungen, wo man noch nichts in diese Richtung erarbeitet hat, sondern im Vorfeld irgendwo schon etwas da sein muss. Interessant, gibt es auch eine Art Aufnahmebedingung für Christsein? Muss ich da auch irgendeine Qualifikation haben, um Christ zu sein oder zu werden? Jesus sagt ja eine interessante Qualifikation. Er sagt, so nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das heißt, die Bedingung wäre, alles loszulassen, nichts mitzubringen. Also genau das Gegenteil von all den anderen Prüfungen, wo man immer etwas mitbringen muss. Hier alles loslassen. Ja, gab es die Geschichte, die vorhin schon vorgelesen wurde. Loslassen hieße auch Familienbeziehungen öffnen für Gott. Und die Jünger damals, das heißt die Freunde, haben das tatsächlich gemacht. Mancher hat seine Familie zu Hause gelassen, um mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dann ging es noch weiter. Da heißt es sogar, wer nicht sein Kreuz trägt und mit mir geht, kann nicht mein Jünger sein. Kreuz tragen, heute in der Sommerzeit, wo man etwas leichter gekleidet ist, sieht man ja bei vielen vorne so ein Kreuz um den Hals baumeln, sei es in Silber, Gold oder in einer anderen Ausführung. Aber Kreuztragen damals bedeutete, auf dem Weg zur Hinrichtung zu sein. Einer, der sein Kreuz trägt, der lebte nicht mehr lange. Das heißt sozusagen sein Lebensrecht an Gott abgeben, hieß sein Kreuztragen. Und spätestens an der Stelle haben dann auch seine Jünger, die jetzt schon 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, in den nächsten Tagen, das war nämlich kurz vor der Hinrichtung von Jesus, auch das Weite gesucht. Sie waren nicht bereit, ihr Kreuz zu tragen an diesem Tag, als Jesus seines trug, sondern sie sind alle weggelaufen. Das heißt, eigentlich haben sie die Bedingungen mehr oder minder nicht bestanden. Ja, wie sieht es aus? Wir haben ein Problem. Wir sind Leute, die gerne etwas festhalten. Und es fällt uns sehr schwer, etwas loszulassen. Kindern erzählen wir gerne die Geschichte, wie man Affen fängt. Vielleicht kennen manche die Taktik schon. Könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr irgendwo dort sind. Man nimmt eine Tonne, füllt sie mit Sand und schneidet oben in den Deckel ein Loch, das gerade so groß ist, dass die Faust eines Affen hindurch passt, die Pfote, und dann streut man oben in die Tonne hinein Erdnüsse. Wenn der Affe kommt, riecht er die Erdnüsse, greift hinein, er greift sie, dadurch wird aber seine Hand dicker und dann passt er nicht mehr durch das Loch. Und da so viel Sand da drin ist, ist das so schwer, dass er es fast nicht wegschleppen kann. Und so hat man diesen Affen gefangen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es leuchtet mir ein. Loslassen wäre seine Lebensrettung gewesen. Meine Frau und ich waren mal im Urlaub im Schwarzwald und haben dort aufgrund einer Straßenanzeige Imkerhonig zu verkaufen, dort bei einem Haus geklingelt und gesagt, wir würden gerne Honig mitnehmen. Die Frau holte den Honig und so kamen wir inzwischen ins Gespräch mit dem Mann. Und der Mann erzählte so ein bisschen von sich und auch von seinem Verhältnis zu Gott. Und sagte, er hat ein Haus gebaut für seine Tochter. Ist ja toll, ich weiß nicht, ob Sie auch so Eltern haben, die Ihnen ein Haus gebaut haben. Aber die Tochter hat dann einen Mann von der Liebenzeller Mission geheiratet und ist mit ihm als Missionarin nach Indonesien gegangen und brauchte das Haus gar nicht. Jetzt die Frage an Sie, wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas bauen für jemand und er braucht das gar nicht? Der Vater war stinksauer, er war so bitter, dass er von der Tochter vorübergehend nichts mehr wissen wollte. Als sie dann nach 4 Jahren aus Indonesien so auf Heimaturlaub kam, hat er sie nicht gesehen. Er wollte sie nicht sehen. Interessant, für wen hat er eigentlich das Haus gebaut? Für die Tochter. Und jetzt ist die Tochter da, aber er will sie gar nicht sehen. Das heißt, er konnte seinen Plan nicht loslassen. Und er hatte das Haus dann vermietet, musste ja nicht leer stehen, an ein älteres Ehepaar. Der Mann war Prediger gewesen, ich glaube in Wuppertal. Und nach einigen Jahren musste der Mann leider seine Frau beerdigen. Er war sehr mutig, da er Prediger war, hat er sie selber beerdigt. Gehört sehr viel Kraft dazu. Und als er dann dort am Grab stand, hat er Gott für seine Frau gedankt und dafür gedankt, dass er sie nun zu sich genommen hat. Und er schlug bei diesem Mann ein wie ein Blitz. Wie bitte, der dankt dafür, dass Gott seine Frau zu sich genommen hat? Ist doch unmöglich. Wie kommt er dazu? Wie kann er das? Und dann sagt er, und ich danke nicht für meine Tochter, und die lebt ja noch, die ist gar nicht tot, die ist nur woanders, als ich dachte. Ja, und dann ist er so innerlich wieder aufgetaut, bat Gott um Vergebung für seine Bitterkeit und wurde innerlich frei, mit Jesus zu leben. Ich erzähle es einfach als Beispiel, wie schwer es ist, loszulassen, Pläne loszulassen, Absichten, Beziehungen. Die einzige Vorbedingung des Christseins ist, nichts mitzubringen. Ich nehme an, wenn Sie eingeladen werden, dann überlegen Sie immer, oh, Straußblumen, Flasche Wein oder haben Sie sonst irgendwas zu mitbringen? Und dann kommt manchmal so die nette kalte Dusche bei der Begrüßung, ach, das wäre aber nicht notwendig gewesen. Das ermutigt Sie dann sehr. Aber wenn wir nichts mitbringen dürfen, fühlen wir uns irgendwie arm. Armselig. Und wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, der braucht nichts mitzubringen. Hier heißt es, der nicht allem entsagt, was er hat. Der braucht keinen Doktortitel mitbringen, keine Ausbildung, braucht nicht Qualifikationen dieser oder jener Art mitzubringen, auch kein Geld, nur einfach selber da sein und dann anfangen zu empfangen. Ja, interessanter Punkt, loszulassen. Und in Christus alles zu empfangen, was Gott geben möchte. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das heißt, in Jesus bin ich, wenn Christus in meinem Herzen ist, bin ich in dieser Lebensgemeinschaft mit ihm. Und dann zählt nur noch diese neue, ewige Verbindung zu Gott. Was vorher war, ist unwichtig. Der Paulus schreibt es einen Vers vorher, 2. Korinther 5, Vers 16, wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, das heißt nach seiner persönlichen Ausrüstung. Ob das jetzt ein Gutsbesitzer war oder eine Dame, die sozial am Rande des Abgrunds lebt, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was sie jetzt sind. Und das war damals in den Gemeinden ganz interessant. Da waren viele Sklaven, die gläubig wurden, weil sie spüren, da ist jemand, der uns wirklich liebt. Stellen sich einen Sklaven vor, der jetzt gläubig ist, vielleicht schon 3, 4, 5 Jahre, und schließlich kommt auch sein eigener Herr zum Glauben. Und er ist sozusagen im Glauben ein Anfänger. Der Sklave gehört inzwischen mit zur Gemeindeleitung und sein eigener Herr ist nur ein Gemeindemitglied. Was das für Welten öffnet, was der andere gewesen ist, spielt keine Rolle. Was er in Christus ist das Entscheidende. Deshalb wäre es interessant zu überlegen, was bin ich in Christus? Das heißt, wenn ich in dieser Lebensbeziehung zu Jesus unterwegs bin und mit ihm jeden Tag rede. Ich bin ein Kind Gottes. Insofern, manche von Ihnen ist ein Einzelkind. Als Christ sind Sie nie ein Einzelkind. Fantastisch, es gibt immer genügend andere Christen, die auch Kinder Gottes sind, mit denen Sie Gemeinschaft haben oder finden können. Ich bin Erbe. Ist ja immer die Frage, was habe ich zu erben? Vielleicht haben Sie viel zu erben oder gar nichts. Bei Gott habe ich das ewige Leben. Jedes andere Erbe, egal wann Sie es bekamen, werden Sie wieder ablegen. Aber das ewige Leben behalten Sie für immer. Ich bin Verwalter über die Reichtümer Gottes. Das heißt, ich kann etwas von dem weitergeben, was er mir gibt und bedeutet. Ich bin ein Baustein im Tempel seiner Gemeinde. Und wo ein Baustein eingesetzt wird, das bestimmt der Architekt oder der Bauleiter, ob sie ein Dekorationsstein an der Tür sind, den jeder sieht, oder so ein verborgener Schornstein, so ein Stein am Schornstein, der immer die Hitze erdulden muss, den keiner sieht. Ob sie ein Stein sind, der im Fundament sitzt, wo die ganze Last des Baus obendrauf ist. Oder so ein Stein oben dicht unter den Dachsparren, der überhaupt keine Last mehr zu tragen hat, nur noch so da ist und füllt. Das bestimmt der Bauherr. Ich bin ein Glied an seinem Leib. Das ist ja ein Bild, dass jeder Christ eines von diesen vielen Gliedern dieser Gemeinde sei. Und welches bestimmt Gott? Ich bin in Gottes Augen ein Gerechter. Das heißt, Gott akzeptiert mich, weil Jesus für mich starb. Und wenn Sie es mehr naturalistisch lieben, ich bin in Gottes Augen ein Schaf Gottes und habe einen Hirten, der mich führt. Ja, was habe ich? Ein kleiner Test, wer weiß die Jahreslosung noch von diesem Jahr? Ja, hier vorne blättert schon jemand. Kolosser 2, Vers 3. Kleinen Tipp, Mitarbeitern haben wir sie als Tasse geschenkt. Da stand es drauf. Vielleicht hat es ja jemand beim Frühstück benutzt, weiß ich nicht. Da heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, in Jesus habe ich Zugang zu den Schätzen Gottes. Fernsehen gibt es ja die Sendung, werden Sie Millionär? Oder so andere Quizshows, wo man immer seinen Gewinn verdoppeln kann. Sehr attraktiv. Aber bei Gott muss ich nicht meinen Gewinn verdoppeln. Ich habe ständig Zugang zu den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis. Weisheit in der Bibel bedeutet praktische Lebensbewältigung in der Führung Gottes. Und Erkenntnis ist nicht irgendeine Theorie, so ein praktischer Lebensvollzug. Adam erkannte sein Weib, das war auch keine Theorie, sondern war körperliche Gemeinschaft auch mit ihr. Das heißt Zugang zu den Erkenntnissen und der Liebe und Weisheit Gottes. Außerdem habe ich Zugang zu einem Schatz an Gebetserhörungen. Jetzt ist ja bald Schlussverkauf wieder und da rennen die Leute, weil sie wissen, manche Dinge gibt es eben nur in einer bestimmten Stückzahl. Mal sehen, hoffentlich kriege ich ein passendes. Bei Gott ist das anders, da muss ich nicht rennen, obwohl es gut ist, sich intensiv zu beteiligen. Römer 10, Vers 12 heißt es, einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Also ich komme nie zu kurz, nie zu spät. Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Das heißt, eine Fülle von Gebetserhörungen ist möglich. Ich habe Vergebung jeden Tag, wenn ich sie brauche. Ich habe den besten Rechtsanwalt. Ich nehme an, viele von Ihnen sind in einer Rechtsschutzversicherung. Wenn irgendwo mal Schwierigkeiten sind, werden Sie die einschalten. Aber der Heilige Geist in der Bibel heißt Fürsprecher, das heißt auch Rechtsanwalt, er tritt für uns ein bei Gott. Und das ist gut. Außerdem lebe ich auf der Sonnenseite des Lebens. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt, das heißt die Sonne, die ihr braucht. Und von Paul Gerhardt gibt es so ein schönes Lied, ist Gott für mich, so drehte gleich alles gegen mich oder wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Und dann heißt es in einem weiteren Vers, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen macht, ist, was im Himmel ist. Ja, interessant. Ich werde als Christ lernen, aus den Ressourcen Gottes zu leben und nicht aus meinen eigenen. Stellen Sie sich einen Berufskraftfahrer vor, der angestellt ist von seiner Firma und wenn er jetzt unterwegs ist, ja auch öfters tanken muss, weil er große Strecken fährt. Denn jedes Mal in seine Tasche gucken würde, habe ich denn genügend eigenes Geld dabei, um noch für diese Woche das Benzin zu bezahlen? Würde jeder sagen, ist nicht schlecht, aber das Benzin zahlt deine Firma und nicht du. Du bist auf ihre Rechnung unterwegs, nicht auf deine. Als Christen sind wir manchmal wie dieser Kraftfahrer. Wir überlegen, was wir uns denn selbst noch leisten können, ohne zu überlegen, wofür Gott aufkommt. Und eigentlich, das bedeutet Glauben. Der Paulus sagte mal, Philipper 4, 13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Mit allem meinte er, ich vermag Überfluss zu haben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich vermag aber auch Mangel zu ertragen, ohne zu murren und zu denken, Gott hat mich vergessen. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, wenn Christus in Ihnen lebt und in mir, kann er natürlich auch unsere natürlichen Voraussetzungen wieder einsetzen. Das heißt natürlich Voraussetzungen, vielleicht sind Sie mathematisch begabt, haben Ahnung vom Computer, vielleicht können Sie gut singen, vielleicht sind Sie sehr hilfsbereit oder kontaktstark. Alles kann Jesus jetzt einsetzen, wenn er in ihnen lebt. So wie eine Hand, die in einen Handschuh hineinschlüpft. Die Hand sieht man da nicht mehr, aber man sieht, wie sie sich bewegt in diesem Handschuh. So kann Christus in ihrem Leben das zum Ausdruck bringen, was er durch sie machen kann und machen möchte. Ja, von Christus erfüllt sein bedeutet ein erfülltes Leben. Natürlich war vorhin in diesem Text, der vorgelesen wurde, auch die Rede, dass da jemand ein Haus baute und nicht weit kam. Dass jemand Krieg führen wollte und feststellte, ich schaffe den Kampf nicht, ich blase ihn schon vorher ab. Es gibt es im Lauf so einer Gemeindeentwicklung natürlich auch zu beobachten, geistliche Bauruinen, wo Leute irgendwo mal begeistert angefangen haben und dann war es bald vorbei. Ich denke, wenn 10 Jugendliche begeistert mit Jesus anfangen, und das machen viele, dann bleiben nach 10 Jahren vielleicht 1 oder 2 davon übrig. Der Rest hat irgendwann die Fahne weggesteckt, hat andere Beziehungen aufgebaut. Der Freund küsst schöner als das Gebet zu Jesus, sage ich mal scherzhaft. Einfach eine Interessensverlagerung. Und dann fallen viele Glaubensansätze wieder in sich zusammen. Für manchen ist auch der Beruf, die Fortbildung, der neue Verein, die Anerkennung als Sportler, was immer das ist, und dann bleiben solche Ruinen übrig. Wenn Erwachsene anfangen im Glauben, ist die Verlustquote nicht so hoch wie bei Jugendlichen, weil sie nicht so schnell bereit sind anzufangen. Ich würde mal sagen, vielleicht die Hälfte, wenn 2 anfangen, bleibt einer dabei, vielleicht ist noch ein bisschen besser. Wobei meine Meinung nicht das Urteil Gottes ist. Ja, wie Gott es sieht, ist noch vielleicht ganz anders. Es gibt einen netten Satz, der heißt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Klingt sehr forsch, gut formuliert. Ich persönlich finde ihn nicht so ganz gut, denn einen halben Christen gibt es nicht. Oder wenn ich Sie fragen würde, einen halben Deutschen, gibt es sowas? Nö, entweder ist ganz Deutscher oder überhaupt nicht. Einen halben Christen gibt es nicht, denn ein Christ ist ein Mensch, in dem Christus lebt. Und Christus, soweit ich das weiß, bleibt in diesem Leben, selbst wenn die Bleistiftmine bildlich gesprochen abbricht. Was damit gesagt werden kann, ist natürlich, auch als Christ kann ich manche Dinge mit Elan beginnen und irgendwann geht mir die Puste aus, weil ich eben nicht mehr aus der Quelle Gottes lebe, sondern es jetzt selbst verwalten möchte. Oder wenn ich als Christ in eigener Sache unterwegs bin, dann kann ich wirklich eine traurige Figur abgeben, weil ich dann keine Kraft Gottes habe, ziellos bin und letztlich auch freudlos und bedeutungslos. Das Zauberwort Gottes heißt Buße tun, aufräumen. Das wegzuräumen, was hindert, oft sind es auch Sorgen, sie abgeben zu lernen, Vertrauen zu lernen, etwas sehr Wichtiges und sicher Schwieriges für jeden von uns. Jesus sagt immer wieder, loslassen, mir vertrauen, ich bin der Herr und nicht ihr. Es fällt uns persönlich sehr schwer. Meine Einstiegsfrage war die, wie viele Prüfungen Sie im Leben schon gemacht haben. Die größte Prüfung im Leben könnte noch auf Sie zukommen. Die größte Prüfung im Leben ist das jüngste Gericht, wo Menschen einmal vor Gott stehen und dann gefragt werden, was hast du gemacht? Und da zählt nicht irgendein Titel, den wir haben, auch nicht unser Bankkonto, sondern persönlich ganz andere Dinge. Es ist gut, als Christ zu wissen und zu glauben, dass dort, wo wir mit Jesus leben, auch diese letzte Prüfung schon bestanden ist. Denn als Jesus am Kreuz starb, hat er dort ihre Stelle eingenommen und hat diese Prüfung bestanden, indem er sein Leben gab für sie, sodass sie im jüngsten Gericht gar nicht mehr antreten müssen. Johannes 3, Vers 18 heißt es, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das heißt, selbst dort lebe ich ganz aus der Quelle Gottes. Ich muss nichts Eigenes mehr bringen. Ja, ich würde jetzt zum Abschluss diesen Satz von Jesus einmal umformulieren oder weiter formulieren, nicht umformulieren. Er hatte gesagt, so nun kann keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Ich würde ihn weiter formulieren und sagen, so nun kann jeder von euch, der in Christus alles entdeckt und empfängt, was er zum Leben braucht, in der göttlichen Schule des Lebens reifen und Fortschritte machen. Ich wiederhole das nochmal. So nun kann jeder von euch, der in Christus alles entdeckt und empfängt, was er zum Leben braucht, in der göttlichen Schule des Lebens reifen und Fortschritte machen. Und aus dieser Schule wird keiner vorzeitig entlassen, sondern erst durch das Abitur. Ein bisschen Latein, Abitur, abire heißt abgehen und Abitur ist passiv, man wird abgegangen. Für das Abitur, mit dem wir abgegangen werden, ist der Übergang am Ende des Lebens in die Ewigkeit und erst dort werden wir aus der Schule des Lebens entlassen und kommen hinüber in die Herrlichkeit der Liebe Gottes. Was ich Ihnen und mir wünsche, ist immer mehr zu entdecken, was wir in Jesus haben, nicht nur welche Möglichkeiten ich besitze, sondern zu glauben, was er ist und was er durch Sie und mich hindurch leben und sein möchte. Herr Jesus, du weißt, dass du alles bist, was wir brauchen. Danke dafür. Segne jeden von uns, dass das Vertrauen zu dir wächst, dass der Einzelne, auch ich und wir, bereit sind, das, was wir nicht halten können, auch loszulassen, um dich immer mehr zu erfahren, deine Nähe, deine Führung und deine Liebe. Danke, dass du auch ein Gott bist, der uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat. So segne uns jeden Tag, auch in der Zukunft. Amen.